Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rotha am Mikrofon. Schönen guten Morgen. Der Europawahlkampf neigt sich dem Ende zu. Welche Themen in Frankreich eine Rolle spielen und wie der Wahlkampf dort verläuft, dazu gleich mehr. Mit einem neuen Europaparlament wird auch der Posten des EU-Kommissionschefs neu besetzt. Dahinter steht das sogenannte Spitzenkandidatenmodell, das politisch immer noch umstritten ist. Zu Recht, auch das ein Thema. Zum Ende der Sendung blicken wir wieder nach Straßburg und auf die Narben, die eine Gebietsreform vor einigen Jahren hinterlassen hat. Das ist Europa heute an diesem Donnerstag. Herzlich willkommen. Millionen Menschen sind in den kommenden Tagen aufgerufen, 751 neue EU-Abgeordnete zu wählen. Die Niederlande und Großbritannien sind die Länder, in denen die Europawahl beginnt und heute schon abgestimmt wird. Morgen folgt Irland und am Wochenende der große Rest. Dann wählt auch Frankreich. Frankreich hat eine Blitzkampagne hinter sich. Erst vor 2 Wochen begannen die Parteien dort für die Europawahl zu werben. Und an kontroversen Themen mangelt es nicht. Stichworte sind Migration, Klimaschutz, Europa. Diese Punkte dürften auch heute Vormittag eine Rolle spielen, wenn sich die Spitzen der antretenden Parteien zu einer mehrstündigen Live-Debatte treffen bei Radio France. Wie Frankreich auf die Europawahlen blickt, berichtet Alexander Moritz.
Bonjour, Monsieur. Je vous donne ça. La France insoumise.
Wahlkampf auf einem Markt im Nordosten von Paris. Wer mit Käse und Gemüse beladen von den Marktständen zurückkommt, bekommt noch einen Flyer in die Hand gedrückt. La France Insoumise. Die EU-skeptische linke Partei von Jean-Luc Mélenchon kommt gut an im Arbeiterviertel Belleville. Doch auch hier werden viele wohl nicht zur Wahl gehen, wie überall in Frankreich. Bei der letzten Europawahl beteiligten sich gerade mal 42% der Wahlberechtigten. Auch diese Frau auf dem Markt zögert.
Die EU ist sehr weit weg. Es ist schwierig, sich da zu positionieren. Brüssel hat gefühlt nichts mit dem Alltag zu tun.
Ohnehin ist Frankreich politisch mit sich selbst beschäftigt. Seit Emmanuel Macron zum Präsidenten gewählt wurde, ist das alte Parteiensystem implodiert. Die Linke zerfleischt sich selbst. Die einstige sozialistische Regierungspartei PS könnte an der 5%-Hürde scheitern. Ihre Stimmen teilen sich nun die in Frankreich traditionell linken Grünen und die linkspopulistische Sammelbewegung La France Insoumise. Als größere Partei blieb neben Macrons La République en Marche nur der rechtsextreme Front National übrig, inzwischen umbenannt in Rassemblement National, aber weiterhin geführt von Marine Le Pen. Beide kämpfen darum, stärkste Kraft zu werden. Damit dominieren 2 Personen den Wahlkampf, die gar nicht für das Parlament antreten, analysierte Politikprofessorin Sylvie Strudel.
Es geht weniger um das Für und Wider von Europa, sondern eher um Für oder gegen Macron.
Macrons Wahlliste Renaissance setzt sich weiterhin als die europäische Kraft in Szene, fordert eine europäische Armee, ein eigenes Budget für die Eurozone, aber auch stärkeren Grenzschutz. Eine große Rolle im Wahlkampf spielt auch der Klimaschutz, unterstreicht die Renaissance-Kandidatin Fabienne Keller.
Ökologie muss sich in allen unseren Taten widerspiegeln. Daher hat Präsident Macron darauf bestanden, dass die USA zuerst das Pariser Klimaabkommen einhalten müssen, bevor wir erneute Verhandlungen über ein Handelsabkommen beginnen können.
Selbst der Rassemblement National gibt seinen Protektionismusplänen einen grünen Anstrich. Er fordert höhere Zölle auf Importwaren. Der Transport sei schließlich klimaschädlich. Die Grenzen sollen zudem wieder dauerhaft kontrolliert werden und die gemeinsamen EU-Institutionen abgeschafft oder zumindest geschwächt werden. Unter dem Druck der Rechtsextremen haben die konservativen Les Républicains ebenfalls einen Rechtsruck gemacht. Sie polemisieren mit angeblicher Masseneinwanderung und wenden sich gegen die Aufnahme Bulgariens und Rumäniens in den Schengen-Raum. Grenzverteidigung heißt das auf dem Flyer, den der Wahlkampfleiter der Konservativen Geoffroy Didier mitverantwortet.
Wir müssen den europäischen Völkern zuhören, die uns heute sagen, bringt die gemeinsamen Projekte voran, die uns einen Vorteil bringen. Aber stoppt die Erweiterung, weil wir erst noch die Neumitglieder verkraften müssen.
Kritik am Zustand der EU kommt auch von links. Dort ist man uneins, welche Haltung zu Europa die richtige ist. Mehr und mehr Politiker schwenken auf einen europakritischen Kurs um. Marie-Noëlle Lienemann etwa, Senatorin und jahrzehntelang Mitglied der Sozialistischen Partei, sympathisiert nun mit La France Insoumise.
Seit 1987 warten wir auf ein sozialeres Europa. Stattdessen gibt es immer mehr Lohndumping. La France Insoumise fordert deswegen, aus den bestehenden EU-Verträgen auszutreten und die Grundlagen der Gemeinschaft neu zu verhandeln.
Doch trotz der inhaltlichen Polarisierung, richtig in Fahrt kommt der Wahlkampf nicht. Das könnte auch an den Spitzenkandidaten liegen. Für En Marche tritt Nathalie Loiseau an, die bisherige Europaministerin Macrons. Sie gilt als autoritär und verkörpert als ehemalige Leiterin der Elitehochschule ENA noch dazu die Welt der Eliten. Spitzenkandidat des Rassemblement National ist Jordan Bardella, ein 23-jähriger Regionalabgeordneter aus einem Vorort von Paris. Nur wenig bekannte Gesichter also, die wohl keine allzu große Begeisterung bei den Wählerinnen und Wählern auslösen werden, befürchtet Martial Foucault, Professor an der Politikhochschule Sciences Po Paris.
Les candidats français.
Die Kandidaten sind nicht mehr die großen Führer. Ich denke, nach dem 26. Mai werden wir sehr schnell wieder vergessen haben, um wen oder was es bei dieser Wahl überhaupt ging.
Les enjeux de cette élection européenne.
Die Themen der französischen Parteien vor der Europawahl. Alexander Moritz war das mit einem Beitrag. Am Sonntagabend, spätestens am Montagmorgen, wenn die Ergebnisse der Europawahlen vorliegen, wird es losgehen. Das Ringen um den Posten des EU-Kommissionspräsidenten. Vor allem Manfred Weber und Frans Timmermans dürften sich dann in Stellung bringen, die Spitzenkandidaten der mutmaßlich größten Fraktionen von EVP und den Sozialdemokraten. Aber ob einer der beiden oder doch jemand anders am Ende Chef der EU-Kommission wird, hängt maßgeblich zusammen mit den europäischen Staats- und Regierungschefs. Denn die müssen dem Parlament erstmal einen Kandidaten vorschlagen und haben dabei natürlich ganz eigene Interessen. Einige Politiker sind sogar gegen das Spitzenkandidatenprinzip. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel war nie eine große Anhängerin. Im Gegensatz zu den EU-Parlamentariern. Die haben mit dem Modell seit 2014 mehr Macht und wollen diese nicht wieder abgeben. Peter Kapern hat mit einem Abgeordneten gesprochen, der die Idee mitentwickelt hat und zeichnet die Konfliktlinien zu Beginn der Europawahlen nochmal nach.
Emmanuel Macron klingt da ganz entschieden. Es gibt keine rechtliche Grundlage für die Installation von Spitzenkandidaten bei der Europawahl. So hat es der französische Staatspräsident mehrfach gesagt. Aber Elmar Brok widerspricht.
Das ist falsch. Er muss nur den Vertrag von Lissabon lesen.
Und in diesem Vertrag, der gewissermaßen das Grundgesetz der gesamten EU ist, findet sich Artikel 17 Absatz 7.
Der Europäische Rat schlägt dem Europäischen Parlament nach entsprechenden Konsultationen mit qualifizierter Mehrheit einen Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Kommission vor. Dabei berücksichtigt er das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament. Das Europäische Parlament wählt diesen Kandidaten mit der Mehrheit seiner Mitglieder.
In diesem Artikel, so Elmar Brok, steckt das rechtliche Fundament für die Installierung von Spitzenkandidaten zur Europawahl, die um den Posten des Kommissionspräsidenten miteinander konkurrieren. Brok müsste es wissen. Er gehörte nämlich zu jener kleinen Gruppe europäischer Christdemokraten, die 2002 am Rande eines EVP-Kongresses im portugiesischen Estoril diesen Artikel auf einen Notizzettel geschrieben haben.
Dort haben wir mit ein paar Leuten, ein paar Freunden gesagt, es fehlt uns eins noch eigentlich, nämlich, dass der Wähler das Recht hat, den Regierungschef zu bestimmen.
Martin Selmayr war es dann, der heutige Generalsekretär der EU-Kommission, der damals den Passus ausformulierte. Und dieser Text landete kurz darauf als Vorschlag der EVP im Verfassungskonvent der EU.
Das ist dann dort im Verfassungsvertrag aufgenommen worden. Und die Staats- und Regierungschefs haben das bei einem Vertrag von Lissabon so übernommen.
Sicherlich, das Wort Spitzenkandidat taucht in diesem Artikel 17 nicht auf. Aber, so Brok, auch im Grundgesetz findet sich dieses Wort nicht. Der Spitzenkandidat sei nichts anderes als die logische und politisch praktische Umsetzung der primärrechtlichen Vorgaben des Vertrags. Denn der billigt den Staats- und Regierungschefs nur ein eingeschränktes Vorschlagsrecht zu.
Der Rat hat nur unter bestimmten Bedingungen, nämlich in der Konsultation mit dem Europäischen Parlament und im Licht des Ergebnisses der Europawahl, ein Vorschlagsrecht.
Und schließlich, so Brok weiter, ist das Parlament dem Vertrag zufolge bei der Bestimmung des Kommissionspräsidenten eindeutig die entscheidende Instanz. Das lasse sich schon an der Wortwahl erkennen.
Wenn Wählen nur heißen sollte, dass die Entscheidung woanders fällt und das Parlament nur als Notar abhaken soll, dann hätte man das Wort Wählen nicht benutzt. Diese Änderung ist im Vertrag bewusst gemacht worden.
Dennoch ist der Widerstand unter den Staats- und Regierungschefs gegen das Spitzenkandidatenprinzip enorm. Kein Wunder, verlieren sie dadurch doch die Macht, den wichtigsten Posten in der EU selbst vergeben zu können. Dabei scheint in Vergessenheit geraten zu sein, wie die Sache früher ablief. Qualifizierte Bewerber des einen politischen Lagers in der EU wurden vom anderen politischen Lager in der Regel per Veto blockiert. Am Ende stand der kleinste gemeinsame Nenner, eine oft blasse Figur mit vor allem einer einzigen Eigenschaft. Er war den Regierungschefs gegenüber fügsam. Und die konnten sicher sein, dass sie einen schwachen Kommissionspräsidenten ausgewählt hatten, der ihnen keine Schwierigkeiten bereiten würde. In diese Zeiten, so Elmar Brok, dürfe die EU auf keinen Fall zurückfallen.
Wir dürfen dem Wähler nicht Rechte wegnehmen, der mit den Macrons und Merkels und Salvinis dies im Hinterzimmer wieder beschließen kann.
Sagt Elmar Brok, einer der Vordenker des immer noch umstrittenen Spitzenkandidatenprinzips bei den Europawahlen. Unser Brüssel-Korrespondent Peter Kapern berichtete. Es ist eine der größten Regionen Frankreichs, Grand Est, Großer Osten also. Vor 3 Jahren wurde die Verwaltungseinheit geschaffen, indem das Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne zu Grand Est zusammengeschlossen wurden. Der Grund dafür war eine Gebietsreform. Das Ziel: Verwaltungskosten sparen, die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Aber vor allem im Elsass und in der Regionshauptstadt Straßburg, auf die wir diese Woche in Europa heute schauen, wird noch immer über den Zusammenschluss diskutiert. Denn die Elsässer haben Angst, ihre eigene Identität zu verlieren. Und auch die wichtige grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Deutschland sehen sie in Gefahr. Tonja Koch berichtet.
In Sichtweite des Europäischen Parlaments in Straßburg steht ein Glaspalast, das Haus der Region, der Sitz des Grand Est. Im 3. Stock hat sich eine Delegation aus Oberösterreich eingefunden. Die Kaffeetassen im Konferenzsaal werden noch schnell abgestellt und dann ertönt auch schon der Gong. Claudine Gonter eröffnet die Sitzung. Sie ist Vorsitzende des Ausschusses für Auswärtige Beziehungen und versucht, das Gebilde Grand Est zu umschreiben. Wie Sie bereits wissen, ist die Region Grand Est ein noch junges Gebilde mit enormer Ausdehnung. Über 57.000 Quadratkilometer und mit insgesamt 750 Kilometer Grenze zu 4 Nachbarstaaten. Im Rahmen einer Gebietsreform wurde vor 3 Jahren aus dem Elsass, der Champagne-Ardenne und Lothringen eine große Ostregion geformt. Sie reicht von Reims vor den Toren von Paris über Metz-Nancy und Straßburg bis nach Mühlhausen an der Schweizer Grenze und sie ist 2-mal so groß wie Belgien. Jean Rottner ist Präsident des Grand Est. Der konservative Politiker gehört den Republikanern an und ist sowas wie ein Ministerpräsident, nur nicht mit den gleichen Kompetenzen. Rottner befürwortet die neu geschaffene Verwaltungseinheit, weil er überzeugt ist, dass der französische Zentralismus als allein selig machendes Handlungsprinzip ausgedient hat.
En fait, en France, il y a un grand débat.
Alles über einen Kamm zu scheren, alles überall mit den gleichen Mitteln lösen zu wollen, das geht doch schon lange nicht mehr.
aber die von Paris angebotenen Freiheiten blieben weit hinter dem zurück, was die Politiker vor Ort erwartet hatten, auch finanziell. Der erste Präsident des Grand Est, Philippe Richert, warf nach kurzer Zeit das Handtuch. Er konnte den Elsässern die Sorge vor dem Verlust ihrer Identität nicht nehmen. Das Unbehagen wuchs. Umfragen zufolge sind nach wie vor 80% der elsässischen Bevölkerung gegen die Fusion mit den beiden anderen Regionen. Schließlich sah sich die Regierung Macron gezwungen zu handeln. Raus aus dem Grand Est darf das Elsass zwar nicht, aber ab 2021 soll es mehr Kompetenzen bekommen. Es wird eine neue Gebietskörperschaft mit Namen Collectivité Européenne d'Alsace geschaffen, die Jean Rottner, der neue Präsident des Grand Est, nutzen möchte.
Wir wollen die Zweisprachigkeit, den Bereich Tourismus und alles, was grenzüberschreitend läuft, selber regeln. Das sind die drei wesentlichen Ebenen dieser Vereinbarung.
Noch halten die beiden anderen Mitglieder des Grand Est, Lothringen und Champagne-Ardenne, die Füße still. Sie haben gegenüber Paris auch keine eigenen Forderungen gestellt. Dabei hätten sie gute Gründe, auf aktuelle Entwicklungen zu pochen. Ganz besonders beim Thema grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Schließlich schickt Lothringen viel mehr Grenzgänger zum Arbeiten nach Luxemburg und Deutschland als das Elsass über den Rhein und in die Schweiz. Jean Rottner versucht, die Benachteiligung gegenüber dem Elsass wegzuwischen.
Mit der Kollektivité d'Alsace geht es nur um ein klein wenig mehr Anerkennung für diesen ausgeprägten Willen eines Landstriches, eine positive Rolle zu spielen. Heute hat die grenzüberschreitende Zusammenarbeit nichts mehr mit Abwarten und Teetrinken zu tun, sondern es geht um sehr konkrete Projekte.
Das Autonomiestreben der Elsässer war schon immer deutlich ausgeprägter als das der Lothringer. Und Rottner lässt keinen Zweifel daran, dass er die Dinge zum Wohle des Elsass entscheiden möchte, ohne sich ständig in Paris absichern zu müssen, so wie es die Korsen oder die Basken machen.
Das Elsass wünscht, als kompetenter Partner der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu gelten. Und das Elsass ist eben nicht der Grand Est. Es schaut nach Baden-Württemberg. Punkt.
Ein Präsident des Grand Est kann es sich nicht leisten, das Autonomiestreben der Elsässer zu ignorieren, auch wenn viel davon auf nostalgisches Empfinden zurückgeht. Die junge Generation redet lieber Englisch statt Elsässerdeutsch oder Hochdeutsch. Auch politisch steht einiges auf dem Spiel, gerade für die bürgerlichen Parteien. Denn die elsässische Bevölkerung hat bereits mehrfach gezeigt, dass sie nicht lange fackelt und einer extremen Rechten wie Marine Le Pen die Steigbügel hält. Mit wirtschaftlichen Kenndaten, auch wenn diese nicht eben rosig sind, hat das wenig zu tun. Vom Elsass als einer abgehängten Region könne sicher nicht die Rede sein.
Es gibt viel Angst vor dem Neuen. Es gibt Verlustängste und dieses Gefühl, jeder für sich, dieser Trotz, dieser Widerspruchsgeist, der auch einem berühmten gallischen Dorf eigen ist. Aber ich trete für ein offenes Elsass ein und für einen Verbleib im Grand Est.
Rottner bemüht sich um eine Standortbestimmung für das Elsass und auch für Straßburg, die stolze Metropole. Metz, Reims und Nancy haben Straßburg den Vortritt gelassen, als es darum ging, wer wird Verwaltungssitz, also sozusagen Hauptstadt des Grand Est. Aber die Stadt sei eben mehr als ein regionales Zentrum, Straßburg sei eben auch eine europäische Hauptstadt, so Rottner.
Straßburg muss europäische Hauptstadt bleiben. Das ist ein starkes Symbol der deutsch-französischen Freundschaft.
De l'amitié et de la réconciliation franco-allemande. Il faut pas l'oublier.
Diese Freundschaft will gelebt werden, nicht nur im Elsass, sondern auch im größeren Rahmen des Grand Est.
Eine französische Gebietsreform, die Narben hinterlassen hat im Elsass. Ein Beitrag war das von Tonja Koch. Soll das Europaparlament seinen Sitz in Straßburg behalten? Diese Frage, die immer wieder die politischen Gemüter erhitzt, ist morgen Thema in unserer Serie über die elsässische Großstadt. Eine katholische Kirche muss dem Kohleabbau weichen. Das sorgt in der Nähe von Aachen für viel Frust und Wut. Mehr dazu gleich bei Tag für Tag mit Susanne Fritz. Das war Europa heute an diesem Donnerstag. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Frederik Rother. Kommen Sie noch gut durch den Tag.